Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Sie wird Line, einem Podcast zu internationaler Politik mit mir, Andreas, und
mit mir, Rob. Schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Diese Woche haben wir vor allem über zwei große Themen gesprochen. Es waren fast drei. Also fast drei Themen. Einmal über die Wahl in Ungarn und das Ergebnis und auch die Folgen davon.
Genau, zum anderen dann über den Konflikt am Gazastreifen.
Genau. Und zu guter Letzt über den Herero und Nama-Kongress in Hamburg, in dem es um den Völkermord am Anfang des 20. Jahrhunderts geht.
Genau, und wir hoffen und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Heute ist der 9. April, nur nochmal als Chronistenpflicht, also 9. April 2018, wo wir diese Folge aufnehmen. Ja, wir freuen uns über Rückmeldungen und ihr dürft auch gerne Sterne da lassen bei iTunes oder anderen Podcast-Apps. Und wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt mal behandeln sollen, dürft ihr uns gerne schicken. Wir übernehmen jetzt keine Garantie, dass wir es tun, aber wir freuen uns auf jeden Fall.
Genau, und es kommt auf jeden Fall bei uns in die Liste. Super.
Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Tschüss.
Tschüss.
Morgen, Rob, wie geht es dir?
Achso, wir nehmen schon auf. Ja, schönen guten Morgen, Andreas. Ich bin noch im Halbschlaf.
Und ich würde jetzt sagen, Studentenleben, aber du bist gar kein Student. Also von daher, warum bist du im Halbschlaf?
Hallo, ich habe frei heute. Dann musste ich erst um 9 aufstehen, um 8 aufstehen.
Na gut.
Ich musste um 8 aufstehen, bin aber um 9 aufgestanden. Deswegen habe ich auch gesagt, dass wir es noch nach hinten schieben können, weil ich eine Stunde zu lange geschlafen habe.
Ja, du möchtest einen Wochenrückblick noch damit anfangen und mir fällt nicht mal ein, was diese Woche an politischen Ereignissen in Deutschland passiert ist.
Also wir hatten eigentlich gesagt, dass wir keinen machen.
Ach so.
Aber wir können natürlich darüber reden, dass wir keinen machen. Warum wir keinen machen?
Weil nichts passiert ist. Warte mal, ich muss hier kurz...
Also es ist bestimmt ganz viel passiert, aber nichts, was wir für relevant empfinden würden. Ich finde die Innenpolitik auch unglaublich langweilig.
Ja, weil nichts passiert. Also ich meine...
Ich glaube, es passieren Sachen, aber die Sachen, die passieren, sind langweilig.
Ne, es ist halt Jens Spahn, der irgendwelche Dinge behauptet.
Ja, oder dass die SPD sagt, oh Jens Spahn, hör auf, Sachen zu sagen.
Ja, oder sie diskutieren darüber, ob sie 1000 Leute jetzt... jeden Monat machen sollen oder ob sie auch, was weiß ich, wenn sie nur 990 Leute zurück nach Deutschland holen, ob sie dann die 10 Leute mit ins andere Jahr nehmen oder sowas.
In den anderen Monat. Genau, ja. Den Familiennachzug. Ja, spielt halt auch irgendwie keine Rolle. Wir sind ja Post-SPD, von daher, ja. Aber dann gehen wir einfach, ja, starten wir einfach. Auf europäischer Ebene ist natürlich was passiert, weil da passiert immer was.
Ja, ist
und
ja
nicht
groß
in
genug.
In irgendeinem Land sind irgendwelche Wahlen immer und in diesem Jahr, diesem Wochenende waren sie
in Ungarn.
Yay.
Super Land, ja.
Also landschaftlich auch schön wahrscheinlich, ich war da noch nie.
Ich war da schon mal.
Budapest soll sehr schön sein. Und die Menschen wählen da auch nicht so scheiße wie die anderen. Ja.
Ja, Budapest ist schon sehr schön.
Oh, halt, Budapest.
Ja, ja, es ist
hat's
aber.
Ungarisch ausgesprochen. Ja.
Es ist sehr abgerockt zum Teil. Und es sind unglaublich viele amerikanische und britische Touris da, die sich besaufen, weil sie sich freuen, dass der Alkohol so günstig ist.
Ich weiß nur, dass früher gab es zwei Städte. Die eine hieß Buda und die andere hieß Pest.
Das
und in Pest saß der Sultan von Ungarn damals unter osmanischer Herrschaft. Naja.
Na gut, auf jeden Fall, ja, kann man machen. Landschaftlich ist halt so ein Land in Mitteleuropa entweder flach oder bergig. Ganz schön. großer
in
der, See.
Genau, in der Tiefebene ist es flach und
in den Bergen ist es bergig, ja.
In den Karpaten ist es bergig. Ja, auf jeden Fall gab es ja dann, seit einiger Zeit regiert da ja die Fidesz-Partei, eine christlich-demokratische Partei. Auf jeden Fall ist sie Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, zusammen mit der CDU und den französischen Konservativen und so weiter.
Genau, sie regiert seit 2010 und zwar ist das so zustande gekommen, dass die Sozialdemokratische Partei einfach über unglaublich viele Korruptionsskandale gescheitert ist und deswegen super abgestürzt ist und die Fidesz mit in einer Bündniskoalition im Prinzip dann den Sieg errungen hat. Ja, und seitdem regiert der Freund von Horst Seehofer, Viktor Orban.
Ich glaube, MSZP, die war ja auch irgendwie, hat sich ja aus ganz vielen kommunistischen Eliten zusammengesetzt. Das kam auch nicht so gut an, glaube ich.
Ja, genau. Es ist so, naja, aber doch, die hat halt bis 2010 hat sie durchgehend regiert. So, und das ist halt, ne, also es war ja die ehemalige staatssozialistische Partei, wo sich der sozialdemokratische Flügel halt abgetrennt hat und zu einer sozialdemokratischen Partei gemacht hat. Genau. Aber lass uns erstmal bei der Fidesz bleiben. Die Fidesz hat im Prinzip in dem ersten Jahr nicht so eine richtige Rolle auch in Europa gespielt, aber 2015 hat sich das dann radikal gewendet, denn sie ist dafür verantwortlich, dass es Grenzzäune in Europa gibt, weil sie waren die Ersten, die diesen Zaun gegen die Flüchtlinge oder Geflüchteten gebaut haben an der Ostgrenze. So. Und ja, und sie tun sich im Prinzip davor hervor, indem sie so eine radikale Sprache gegen Geflüchtete einsetzen. Und ja, sie haben halt eine Zweidrittelmehrheit im Parlament die letzten beiden Male, also die letzten beiden Wahlen gehabt. Also seit 2010 waren jetzt zwei Wahlen. Da haben sie jeweils eine Zweidrittelmehrheit erhalten, auch wenn sie nur etwa 44% der Stimmen bekommen hatten, zumindest bei der letzten Wahl. Allerdings reicht das für eine Zweidrittelmehrheit, weil halt über die Hälfte der Sitze, es gibt 199 Sitze im Parlament und über die Hälfte werden über Direktmandate im Prinzip vergeben. Und wenn du halt die stärkste Partei bist, kriegst du halt die Direktmandate. Ja. Genau. Ja, was haben sie noch so gemacht? Sie haben ein starkes Medienkontrollgesetz eingeführt und die juristischen Kontrollanstalten, das Verfassungsparlament und so entmachtet und unter politische Kontrolle genommen.
Das Verfassungsgericht meinst du?
Genau. Okay. Genau. Und deswegen sind sie nicht so beliebt und Viktor Orban ist halt auch der Held der rechtsradikalen Parteien, allerdings halt auch der christlich-demokratischen Parteien zumindest in Deutschland. Also wie gesagt, Horst Seehofer und auch, ach, wie heißt der neue CSU-Dude, die finden den auch alle super.
Also der Herr Weber, Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, hat auch ein Op-Ed in einer der größten Zeitungen geschrieben in Budapest, in Ungarn und zur Wahl aufgerufen für die Fidesz und so, wie wichtig das wäre. Und damit sehr viel Wahlwerbung gemacht, auch für Orban.
Was halt total interessant ist, weil halt, also ich glaube auch Viktor Orban selber hat nicht so richtig vor, aus der EU auszutreten, aber sie haben halt zum Teil schon diese Rhetorik, ja.
Also ich glaube, was er will, ist, dass eine Umgestaltung der Europäischen Union zu einem Bündnis der Vaterländer sozusagen, wie es ja auch rechtsradikale Gruppen oft fordern oder Parteien fordern, sprich mehr Verantwortung wieder zurück in die Hauptstädte zu bringen.
Genau, das ist, glaube ich, so sein Ziel. Und und die Wahlwerbung, die im Prinzip von der Fidesz ausging, hatte genau zwei Themengebiete. Einmal die Umvolkung Ungarns zu verhindern. Also das ist wirklich so die Rhetorik, die da verwendet wird, die uns sonst von der identitären Bewegung bekannt ist oder halt auch von der AfD hier in Deutschland. Und gleichzeitig den Einfluss von Soros, das ist ein Multimillionär, der in den USA lebt, aber halt aus Ungarn stammt, zu verhindern, weil sie sagen, ja. Soros will nämlich Ungarn vernichten.
Was ich letztens gehört habe, was ich nicht wusste, ist, dass der Holocaust-Überlebender ist. Das wusste ich nicht.
Ja.
Das hat mich überrascht. Ja, also da kommt diese antisemitische Struktur auf jeden Fall noch wieder mit zum Tragen irgendwie.
Genau, und es gab, das werde ich auch verlinken, es gab auf Twitter so ein interessantes, wie wähle ich eigentlich in Ungarn, so wie man das so kennt, so Diagramm, so, und da war im Prinzip, wenn ich rechtsnational völkisch bin, muss ich mich im Prinzip entscheiden zwischen der Fidesz und der Jobbik. Und wenn ich der Meinung bin, Soros kontrolliert die Welt, um Ungarn zu vernichten, dann wähle ich die Fidesz. Und wenn ich mir darüber nicht sicher bin oder das nicht glaube, dann wähle ich Jobbik, wenn ich weiterhin rechtsradikal bin.
Also ich finde es sehr spannend. Ich über mein Studium gab es auch eine Exkursion nach Budapest, bei der ich jetzt nicht mitgekommen bin, dann kurzfristig doch nicht. Aber KommilitonInnen von mir waren da und die haben erzählt, dass sie da auch mit jungen StudentInnen aus Ungarn zusammengekommen sind und dass unter den StudentInnen die Jobbik die stärkste Kraft ist. Fast über die Hälfte der StudentInnen wählen die. Und das ist schon interessant, weil wir in Deutschland ja es gewohnt sind, dass Studis alternativ links sind irgendwie, tendenziell. Und das ist in Ungarn nicht so, da sind die rechts.
Ja, frag mal die Bosnischaften, Menschen, die sind auch nicht alternativ links.
Ja, aber ich meine ja auch nicht jeden Einzelnen, aber die Mehrheit ist natürlich linker als die Mehrheit der Gesamtbevölkerung.
Genau.
Das kann man ja schon sagen.
Und die Jobbik ist halt gegründet worden aus einer studentischen Bewegung tatsächlich. Also das ist, genau, wir können das auch, dann können wir gleich auf die andere Partei gehen. Kurz, die Fidesz hat nach derzeitigen Umfragen, also nicht nach derzeitigen Umfragen, sondern nach 98% ausgezählte Stimmen hat die Fidesz 48,5% gewonnen und hat damit sogar noch mehr Stimmen erhalten als bei der letzten Wahl 2014 und behält damit auch die Zweidrittelmehrheit. Also all diese Prognosen wegen einer hohen Wahlbeteiligung wird Fidesz wahrscheinlich seine Zweidrittelmehrheit verlieren oder so. Alles Unsinn gewesen. Genau. Die andere rechte oder rechtsradikale Partei ist halt die Jobbik, die wir gerade schon erwähnt haben. Gegründet aus so einem studentischen Umfeld und stärkste Oppositionspartei. Und die hat ganz leicht verloren auf 19,5%. Und es, ja, man, es gibt, ich lese mal wieder so Kommentare von wegen, ja, wir können ja wenigstens froh sein, dass Jobbik nicht die stärkste Partei geworden ist. Und dass Fidesz gehalten ist, eigentlich nehmen die beiden sich überhaupt nichts. Also ganz im Gegenteil, Jobbik hatte jetzt unter dem bis zuletzt Vorsitzenden tatsächlich eher einen staatstragenden Kurs und mehr so einen Kurs Richtung Mitte eingeschlagen, um im Prinzip Fidesz nach außen zu schieben, um sich selbst im Prinzip in der Mitte anzusiedeln. Also das macht sich zum Beispiel daran bemerkbar, dass sie nicht mehr wie sonst gegen Sinti und Roma hetzen, sondern gesagt haben, wir müssen Sinti und Roma integrieren. So, also Jobbik besteht eigentlich so aus richtigen Skins und sowas, die halt früher auch unterwegs gegangen sind und halt Sinti und Roma oder Geflüchtete verprügelt haben oder so. Aber man hat halt tatsächlich so einen Kurs eingeschlagen, der sie eher in die Mitte geholt hätte, was jetzt aber vorbei ist, weil direkt nach den ersten Wahlergebnissen ist der Vorsitzende der Jobbik zurückgetreten und damit wird der Kurs wahrscheinlich doch wieder ins Radikalere gehen. Was halt heißt, wir haben zwei rechtsradikale Parteien, die im Prinzip ja fast 80% des Parlaments stellen. Ja. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay. Ich stelle noch ganz kurz die anderen Parteien vor. Und zwar einfach absteigend nach den Ergebnissen. Wir hatten gerade schon erwähnt, die MSCP, das ist die Sozialdemokratische Partei, entstanden aus den Eliten des früheren kommunistischen Reiches, also aus den sozialdemokratischen Teil davon, die sind weiter im Prinzip abgestiegen, haben nur noch 12,4% erreicht und haben sich damit halbiert nochmal und sind eigentlich bedeutungslos geworden. Kann man sagen, es ist zwar die drittstärkste, die zweitstärkste Oppositionskraft und die drittstärkste Partei, aber die haben halt so viel verloren und haben sich eigentlich aufgesplittert in ganz viele andere Parteien und haben an diese verloren. Und wenn das
also,
so weitergeht, sind die halt
bald. Es gab ja das erste Mal jetzt auch Bewegungen, dass man in den Wahlkreisen dann zurückzieht. Also die stärkste Oppositionskraft quasi, für die ziehen die anderen zurück, Jobbik hat da jetzt nicht mitgemacht, aber die anderen. Und das war leider nicht erfolgreich, weil zu wenig Parteien da quasi mitgemacht haben. Weil, ich glaube, bei einer Bürgermeisterwahl hat das einmal geklappt vor kurzem. Und da hatte Orban dann auch mega Angst, dass das sich jetzt so durchzieht. Aber dann hat das nicht geklappt, weil die Jobbik nicht mitgemacht hat.
Genau, wenn Jobbik mitgemacht hätte, hätte man vielleicht zumindest an ein oder anderen Stelle sowas erreichen können. Aber ja.
Und da ist, glaube ich, jetzt nach aktuellem Stand hat die Fidesz irgendwie 2 Sitze Mehrheit für die 2/3-Mehrheit. Also die hätte man schon verhindern können. So.
Ja, aber die Frage ist dann, ob sie dann nicht einfach mit Jobbik zusammengearbeitet hätten, weil so programmatisch unterscheiden die sich jetzt nicht so stark. Ne? Also das ist halt so das Ding.
Ja, es hat aber bisher nicht unbedingt immer geklappt. Also die scheinen sich da irgendwie selbst nicht so ganz geheuert zu sein, die beiden Parteien.
Na gut, gehen wir weiter. Genau, einer der Gewinner, wenn man da noch von Gewinnen sprechen kann, sind die Grünen. Die haben immerhin fast 3% dazu gewonnen, sind eine linksliberale, proeuropäische Partei und damit im Prinzip vielleicht so eine vernünftige Wahlalternative. Das ist im Prinzip so die erste bisschen neuere Partei und die haben sich, die sind halt seit 2014 eigentlich im Parlament und sind jetzt ein bisschen stärker geworden. Die nächste Partei ist die DK, das ist so eine soziale liberale Partei und zwar eine Abspaltung der Sozialdemokratie. Die haben 5,6% erhalten und die haben sich halt abgespalten, weil die Sozialdemokratische Partei diesen ehemaligen Ministerpräsidenten, nämlich Ferenc Gurancsi oder so, gechasst haben, weil sie gesagt haben, der ist korrupt und so. Und der hat dann diese DK gegründet und die sind jetzt auch ins Parlament gekommen mit 5,6%. Und als letztes noch erwähnen, es gab eine neue Partei, die hieß Momentum. Das ist auch so eine junge proeuropäische Partei, gegründet aus so einer Bewegung, die entstanden ist, weil sie sich gegen die Sommerspielbewerbung für Olympia in Budapest 2024 gegründet hat. Die haben diese Bewerbung im Prinzip auch verhindert, aber die sind nicht ins Parlament gekommen, die haben 2,8% der Stimmen erhalten, was ich sehr interessant fand, weil die halt so ein bisschen in europäischen Medien wurden die so ein bisschen hingestellt als das neue große Ding. Und die haben auch selber davon geredet, dass sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren Volkspartei werden wollen, aber jetzt erstmal die so um die 10% erreichen wollen. Und jetzt sind sie bei 2,8% im Prinzip gelandet. Irgendwie haben die da Wahrnehmungsverluste gehabt. Ja. Und das ist im Prinzip das Ergebnis, was wir jetzt haben in Ungarn.
Und wie verteilt sich das auf die Bevölkerung? Also wer wählt wen? Weißt du da irgendwas? Also Landbevölkerung wählt so, Stadt so, Jung so, Alt so?
Naja, wir haben ja schon gesagt, also Budapest ist im Prinzip raus, aber alles andere wählt halt eigentlich entweder Fidesz oder Jobbik. Also ich meine, wir haben ja hier ein Ergebnis von davon, dass im Prinzip über 60% der Bevölkerung haben ja diese beiden Parteien gewählt. So, also da hast du nicht mehr so, dass du sagen kannst, die Jungen wählen trotzdem irgendwie Liberale oder sowas. Nein, die wählen halt alle tatsächlich einfach die Rechten. Du hast halt so ein paar alte Kader, die noch immer die MSCP wählen. Und es gibt dann halt so junge, kleinere Bewegungen, gerade in den Städten, wo es halt eher die beiden liberalen Parteien gewählt werden. Aber eigentlich kann man halt sagen, und ich habe aber jetzt auch keine großen Daten dazu gefunden, wo jetzt was ist. Also ich habe halt beim Standard hauptsächlich geguckt, weil Ungarisch kann ich nicht und das ist eine sehr komplizierte Sprache. Aber und der Standard hat im Prinzip noch keine genauen Karten veröffentlicht. Falls da noch was kommt, werde ich die über den Twitter-Account raushauen. Ja, wichtig ist halt tatsächlich, dass jetzt der nächste Move von Orban tatsächlich sein wird, dass man die NGOs innerhalb von Ungarn schwer bekämpfen wird, besonders die NGOs, die sich gegenüber für Geflüchtete einsetzen, weil da wird auch gesagt, die werden eh alle von Soros bezahlt und ja, Soros ist im Prinzip der Hauptfeind. Das ist halt super absurd.
Das ist ja nicht nur interessanterweise ja ähnlich wie die Republikaner gegen Soros in den USA schießen irgendwie.
Ja, aber ich meine, Herrgott, Ernsthaft, ihr seid ein Land und ihr macht Politik gegen einen Menschen?
What? Also Soros hat natürlich eine politische Agenda, das kann man ihm durchaus unterstellen. Das würde er, glaube ich, auch selber nie ablehnen oder sagen, nö, stimmt nicht. Er setzt sich halt für Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit ein. Und das ist ja ungefähr die Themen, die Orban und die Fidesz irgendwie schlecht finden. Deswegen schießen sie ja gegen ihn, weil sie Angst vor ihm haben, weil er mit seinen Millionen ja durchaus auch Opposition finanziert. Was ich sehr gut finde, weil er ist der Einzige, der das noch macht. Er hat ja auch diese Universität gerettet, ne? Die Central European University oder was das war, in genau. Budapest, ja. Die Orban hat schließen lassen. Und er hat da auf jeden Fall jetzt, die ich glaube, die wurde jetzt, ist jetzt aus Budapest auch abgezogen, aber ich weiß nicht genau, wie das jetzt da weiterging. Auf jeden Fall war das eine sehr renommierte und einer der einzigen wirklich liberalen Universitäten, die wirklich frei und gut geforscht haben. Auch zu Themen Zentraleuropas, zumindest in Ungarn. Ja, also in Prag gibt es natürlich auch noch Universitäten und in Polen auch, die gut arbeiten. Aber das war auch auf jeden Fall eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen und das ist natürlich schon fatal.
Ja, das stimmt. Was man halt auch noch erwähnen muss, was ich auch jetzt bei den Recherchen ganz interessant fand, Deutschland bzw. deutsche Firmen profitieren übelst krass im Prinzip von der Herrschaft von Viktor Orban. Also Bosch ist der größte Arbeitgeber in Ungarn, Mercedes und verschiedene andere Automobilwerke ebenfalls. Und es gibt halt, der Mindestlohn in Ungarn beträgt halt 2,80 Euro die Stunde. Also das ist halt, ja, im Prinzip eine gewisse Werkbank der deutschen Automobilindustrie ist halt in Ungarn und die profitiert von den niedrigen Löhnen und und das muss man also halt auch mal deutlich sagen.
Man kann auch davon ausgehen, dass das der Grund ist, warum die CSU und die CDU sich so gut Freunde machen. Also die CSU versteht sich ja sowieso als verlängerter Arm der Automobilindustrie oder der deutschen Schwerindustrie. Dementsprechend wundert mich das jetzt insofern auch nicht, dass die CSU da über irgendwelche Wertesachen hinwegblickt und sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern solange wir hier günstige Arbeitskräfte haben können für die deutsche Industrie, ist ja alles in Ordnung.
Ja, die CSU ist die deutsche Autofahrerpartei, das kann man, glaube ich, so sagen.
Ich würde auch nicht mal sagen, die Autofahrerpartei, ich würde sagen, sie ist die Autoindustriepartei. Also die sind so massiv von der Industrie abhängig und werden so massiv von der finanziert, dass die überhaupt nichts sagen. Also niemals, die sind der verlängerte Arm. Also ich bin da auch ganz schmerzfrei, was das angeht. Das halte ich auch nicht für eine Verschwörungstheorie, sondern als ein Fakt. Das ist, betrifft auch nicht nur Autos, sondern auch allein, was zum Beispiel das Klischee Bier- und Getränkefirmen angeht, wie massiv die Einfluss auf die CSU zum Beispiel haben, eigentlich auf alle Parteien. Sobald jemand so ein Wort fällen lässt wie Erhöhung der Alkoholsteuer, da wird dann einmal was lanciert und die Presse, die Getränkeindustrie geht einmal auf die CSU zu und dann sind solche Forderungen ganz schnell weg. Eigentlich bei allen Parteien sogar.
Ja, das bei allen Parteien nicht, aber bei den meisten, sagen wir es so.
Also es ist so, es gibt diese Geschichten, diese Bierzeltgeschichten und da sind tatsächlich eigentlich alle Parteien, bis auf vielleicht die Linke, mit dabei. So, auch die Grünen werden da eingeladen und posieren dann mit den Getränkebossen und so. Also solange du eine gewisse Zeit im Parlament sitzt irgendwie und nicht industriefeindlich bist oder es dir nicht unterstellt wird, dann hängst du da wahrscheinlich mit drin. Ich weiß es nicht. Ich habe mal so einen Beitrag gesehen, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen vorgeschädigt.
Den kannst du uns jetzt aber natürlich nicht verlinken, oder?
Ich kann den suchen nachher.
Ja, das wird lieb. Okay. Ja, das wäre mein erstes Thema. Jetzt kommen wir zu dir und etwas sehr emotional aufgeladenen.
Ich fange nochmal an. Vielleicht ganz gut, dass ich gerade müde bin und nicht so emotionsgeladen. Dann kann ich dem Thema vielleicht gerechter werden. Letzte Woche ist es ja bereits passiert. Da haben wir dann nicht drüber gesprochen, nämlich über die Situation in Gaza und die Konflikte an der Grenze zu Israel. Genau, was ist Gaza vielleicht erstmal? Gaza ist ein Küstenstreifen am Mittelmeer im südlichen Israel. Ich weiß nicht, wie viele Saarländer Dass, also nicht wie viele Saarländer da reinpassen, sondern wie viel oft das Saarland da reinpasst. Es sind auf jeden Fall 360 Quadratkilometer. Das ist also relativ klein. Wahrscheinlich so groß wie Bremen. Auf jeden Fall leben 2 Millionen Menschen da ungefähr. Also 4-mal so viel wie in Bremen. Das ist eigentlich ganz relevant, auch das nochmal zu nennen. Eine hohe Bevölkerungsdichte. Faktisch keine Industrie, faktisch keine Lebensmittelproduktion in irgendeiner Form. Ja, faktisch kein Tourismus. Nicht nur faktisch kein, sondern kein Tourismus. Ja, genau. Seit dem Sechstagekrieg 1967 ist bis 2005 war der Streifen von Israel besetzt. Das heißt, da waren SoldatInnen. Israel hatte da auch tatsächlich Siedlungen gegründet. Auch historische Siedlungen, also Anlehnung an historische jüdische Siedlungen dort. Und genau. Israel ist dann 2005 abgezogen, als das war Teil von einem Friedensabkommen, was man mit Ägypten ausgehandelt hatte, in Vermittlung auch mit den Amerikanern und so weiter. Die Siedlungen wurden geräumt, da gibt es sehr heftige Bilder, wie nämlich die Siedler israelische Flaggen verbrennen und israelische Fahnen zerreißen, weil die natürlich ihre Heimat verloren haben, in der sie wahrscheinlich 30, 40 Jahre gelebt haben. Das ist natürlich auch immer eine harte Situation. Nichtsdestotrotz war das wahrscheinlich eine wichtige Entscheidung und die einzig richtige Entscheidung auf jeden Fall, dass die jüdischen Siedlungen dann abziehen, weil ein Zusammenleben eben nicht möglich ist. Naja, und dann hat Israel eine harte Grenze umgebaut um den Gazastreifen mit einer Pufferzone von mehreren Kilometern. Und da mussten dann auch ganz viele Häuser abgerissen werden, damit diese Pufferzone entstehen kann. Und in den ganzen Entwicklungen der letzten Jahre gab es dann auch eine Seeblockade und es wurden kaum Waren reingelassen. Nur begrenzte Hilfsgüter und auch die Wasserzufuhr und Stromzufuhr ist sehr stark begrenzt. Finanziert wird das Wasser und Lebensmittel in der Regel von der palästinensischen Befreiungsorganisation, also der PLO, in der Westbank, da kommen wir gleich noch zu. Auch von Ägypten übrigens ist der Gazastreifen isoliert. Die Ägypter haben auch nicht so Bock auf den Gazastreifen.
Warum ja. nicht?
Also ich meine, genau, das liegt an Hamas. Denn die Hamas ist eine radikal-islamistische Organisation, die sich für die Befreiung der PalästinenserInnen einsetzt von Israel. Wie die PLO natürlich auch, sonst würde sie ja nicht Palestinian Liberation Organization heißen. Aber ihre Mittel sind mittlerweile nicht schwächer geworden, wie das jetzt bei der PLO der Fall ist, die halt auf Verhandlungen setzt, sondern das Ziel ist Gewalt oder das Mittel ist in der Regel Gewalt. Und wie gesagt, sie sind radikal islamisch und nicht sozialdemokratisch wie die PLO. Und die fordern auch regelmäßig die Vernichtung Israels. Und deren Ziel ist die Rückkehr aller PalästinenserInnen an ihre Heimatorte im heutigen israelischen Staatsgebiet. Und die finden Ägypten nicht so cool. Andersrum, Ägypten findet die Hamas nicht so cool, deswegen regeln sie den Gazastreifen dort ab, denn die Hamas hat da eben 2006 bei Wahlen erstmal militärisch gewaltsam die Macht ergriffen und das dann bei Wahlen bestätigt bekommen. Die Israelis finden das natürlich auch nicht so cool und dementsprechend ist die Grenze und die Seeblockade auch entstanden, weil mit der Hamas sind auch die Angriffe von Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet angestiegen stark. So kam es auch zu mehreren Gaza-Kriegen, der letzte 2014. Das entstand ein bisschen kompliziert, 3 israelische Jugendliche wurden von Palästinensern ermordet und dann gab es eine Racheaktion von Israelis, die einen palästinensischen Jungen ermordet haben, dann wieder als Rache quasi und daraufhin gingen halt die Raketen wie wild auf israelischen Boden aus den Gazastreifen. Und daraufhin hat dann die israelische Armee gesagt, okay, das reicht jetzt, wir greifen jetzt Gaza an. Erstmal mit Luftangriffen, massiven Luftangriffen auf Gaza-Stadt. Und dann ist später auch die IDF, also die Armee, mit einer Bodenoffensive gestartet. Dabei sind 900 Zivilisten gestorben und 1000 Hamas-Kämpfer, das sind israelische Angaben, nur so als Information, gestorben sind auch 66 israelische Soldaten und 4, 5, 6, 7 israelische Zivilisten. durch Angriffe von Luftangriffen. Ja, man hat sich dann auf einen Friedenskompromiss mal wieder von Ägypten vermittelt geeinigt. Daraufhin hat sich die israelische Armee zurückgezogen und hat die Grenze aber noch stärker gesichert als vorher. Der Wiederaufbau der 7000 zerstörten Gebäude ist bis heute nicht geschehen so wirklich. Es wurden zwar 5,4 Milliarden US-Dollar an Hilfe versprochen, die sind aber nie angekommen. Also die 5,4 von der Weltgemeinschaft sollten die kommen, aber niemand hat Hamas das Geld gegeben. Ist auch schwierig, Israel verhindert das natürlich auch. Aber auch die Geldgeber sind da scheinbar nicht so erpicht drauf. Auch auf Angst, dass halt die Hamas diese Gelder dann nutzt. Schwierig ist ein Wiederaufbau auch, weil eben das, weil es ein Zementimporte verboten sind, weil man Angst hat, dass sie da Bunker bauen draus aus dem Zement, sodass halt die Luftangriffe gegen die Terroristen in der Hamas halt schwieriger werden. So, das ist erstmal das. Insgesamt ist Hamas, ist Gazastreifen sehr arm. Es gibt wenig Lebensmittel, Strom und Wasser. 4 Stunden Strom pro Tag werden geliefert, das war's. Es gibt kaum so die Dinge des alltäglichen Lebens. Und es ist halt auch schwierig, einfach Dinge zu importieren, weil alles über einen von Israel kontrollierten Grenzübergang geht und auch der Grenzübergang von Ägypten zu Gaza mehr oder weniger dicht ist. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt übrigens auch 60%. Das heißt, viele Jugendliche haben dort den ganzen Tag nichts zu tun. Es ist nichts, es gibt keine Jobs. Die Wirtschaft ist eben ja ziemlich katastrophal. Ja. Ja, jetzt kommen wir mit der heutigen Situation. es gibt in Gaza, das ist auch noch wichtig, viele Flüchtlingslager. Und diese Flüchtlingslager in Israel, im Libanon, in Israel gibt es keine, im Gazastreifen, im Libanon, in der Westbank und auch in Jordanien gibt es zahlreiche Flüchtlingslager von Menschen, die 1967 ja, aus Israel geflohen sind.
So 50 Jahre her, ne?
Das ist sehr lange her, ja, teilweise sogar noch länger. Und das heißt, es sind Flüchtlingslager, es sind faktisch Städte von Menschen ohne Heimat, die da aber jetzt schon in zweiter Generation leben. So. Und die haben ihr Lebensziel und das Ziel ihrer Familien ist es schon immer gewesen, es ist immer gewesen, zurückzukehren in die Dörfer, die sie in Israel, im jetzigen Israel haben. Weil bevor überhaupt es Israel gab, haben halt PalästinenserInnen, Muslime und Christen in Israel gelebt und die wurden halt oft auch vertrieben und die leben jetzt in so Flüchtlingslagern, das heißt in so dauerhaften Provisorien. Da ist natürlich die Situation katastrophal. In der Westbank gibt es ein ganz problematisches Flüchtlingslager kurz vor Jericho, wo man nicht hinreisen soll, wo es tatsächlich Warnungen gibt, man soll auf keinen Fall dahin, weil es wohl so problematisch ist. Viele, viele Menschen auf engem Boden. Ja. Und die gibt es auch in Gaza. Und von diesen Menschen haben sich am 30.03., also letzten Freitag...
Warte, darf ich kurz noch was fragen, bevor du weiter machst? Und zwar, also warum macht man das? Ich meine, niemand hat ja zum Beispiel nach der Vertreibung der Sudetendeutschen und so in Flüchtlingslager in Deutschland für die Sudetendeutschen aufgebaut und hat gesagt, hier lebt ihr jetzt die nächsten 40 Jahre, bis wir irgendwann das Sudetendeutschland wieder bekommen.
Also das Ding ist, in Deutschland hat man irgendwann entschieden, spätestens 1990, die Oder-Neiße-Grenze bleibt und wir werden diese Gebiete nie wiederbekommen. Das ist in Palästina oder das ist von vielen PalästinenserInnen nicht so gesehen, sondern deren Angst ist, wenn sie diese Flüchtlingslager verlassen, dann akzeptieren sie quasi, dass sie ihre Heimat nie zurückbekommen werden. Das ist der psychologische Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass kaum Platz ist. Also du kannst die Leute nicht einfach reinmischen in die normalen Städte. Und das macht es halt auch noch schwierig. Aber der Hauptgrund meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist, dass die Menschen natürlich Angst haben. Sobald sie quasi sich eingliedern in die palästinensische oder die Gesellschaft der Westbank oder die Gesellschaft Jordaniens oder die Gesellschaft Libanons oder so, dass sie dann akzeptieren, dass sie ihre Heimat nie wieder zurückbekommen.
Das heißt, sie stellen im Prinzip ihre Heimat über zum Beispiel die Zukunft ihrer Kinder.
Also, naja, sie sehen ihre Heimat ja als Zukunft ihrer Kinder an.
Ja, aber ich meine, ja. Aber ist das nicht, ja.
Es ist halt sehr emotional und es ist halt einfach Identität auch. sie sind halt Flüchtlinge und das ist seit Generationen ihre Identität und die wollen sie natürlich nicht einfach aufgeben. Ja. Also es ist schwer zu verstehen, aber ich glaube, wenn man sich hineinversetzt, ist es durchaus verständlich, warum sie es machen. Ich persönlich würde natürlich sagen, es muss eigentlich so gemacht werden wie in Deutschland, dass nämlich irgendwann gesagt wurde, okay, wir akzeptieren das jetzt, dass es so ist. Wir werden unsere Heimat in Anführungsstrichen nie wieder zurückbekommen. So ist es jetzt. Für the greater good, für den Frieden in Europa akzeptieren wir das jetzt so. Aber dieser Schritt ist da nicht passiert, sondern die Menschen wollen ihre Heimat zurück. Und sie haben Angst, dass wenn sie sich eingliedern in die jeweilige Gesellschaft, dass das dann vorbei ist. Hm. Und dementsprechend gab es dann halt Proteste jetzt am letzten Freitag, am 30. 17.000 Menschen, also es gibt seit einiger Zeit ein Zeltlager in dieser Pufferzone, so ein Protestlager. 17.000 Menschen waren dann haben protestiert, haben sich der Grenzmauer genähert und haben, das muss man auch sagen, zum Großteil friedlich protestiert. Das hat der Hamas, von Hamas wurde das Ganze nicht organisiert, sondern eben von anderen Gruppen, deren Ziel eben friedlicher Protest war. Aber die Hamas ist natürlich überall dabei, ne? Das ist ja klar. Die hat momentan innenpolitisch massiv Probleme. Die steht stark unter Druck, weil die humanitäre Lage in Gaza so furchtbar ist und sich auch nicht verbessert hat. Immer wenn Geld reinfließt, kauft Gaza davon lieber Waffen, als dass sie eben Lebensmittel, Wasser, Strom besorgen für die Bevölkerung und die Lage verbessern. Und die Menschen haben halt irgendwann auch die Nase voll. Klar, Israel ist immer der Bösewicht in der Situation, aber die Menschen begreifen nach und nach oder viele Menschen, dass halt Hamas hier auch Verantwortung trägt. Und deswegen nutzt Hamas solche Proteste dann, um auch Gewalt auszuführen. Das heißt, es begannen vor allem Gruppen von junger Männer Reifen anzuzünden und Richtung Grenzzaun zu rollen. Steine wurden geworfen und scharfen Beschuss mit vereinzelten Gewehren wurden durchgeführt. Das heißt, Menschen hatten Gewehre und haben auf die Grenze geschossen. Ich kann nicht sagen, dass es jetzt von allein Hamas war schuld daran, aber sicherlich auch die emotionale Lage ist ja sehr schlimm dort auch. Die Menschen sind eben sehr emotional gegen Israel. Dass dann da viele junge Männer das auch genutzt haben, eben um sich auszutoben oder wie auch immer man das nennen will, oder halt Gewalt anzuwenden und versuchen, israelische Soldaten zu töten. Das ist auf jeden Fall zu verurteilen und katastrophal. Die israelische Armee hat daraufhin dann zurückgeschossen scharf und hat zahlreiche Menschen verletzt und einige auch getötet. Leider ist in Videos auch sichtbar, dass unbewaffnete, friedliche Demonstranten in den Rücken geschossen wurden. Ja, und 16 Menschen sind gestorben am 30. an dem Wochenende und jetzt nochmal bei Protesten nochmal 8. Tausende Menschen wurden verletzt. Gazas Krankenhäuser sind massivst überfordert, weil es natürlich auch keine nicht ausreichend Versorgung gibt. Ja, israelische Soldaten kamen nicht zu Schaden. Das hat folgende Gründe. Die Grenze ist so abgesichert, dass du kannst zwar auf die Grenze schießen, da passiert halt nichts. Hm. Weil niemand steht da auf einem Turm und wird dann erschossen, sondern das ist alles hinter schusssicherem Glas. Die Mauer ist einer der am stärksten gesicherten Grenzen der Welt. Dementsprechend ist es für mich schwierig zu verstehen, warum man eben scharf zurückschießt, wenn man eigentlich weiß, dass brennende Reifen und Gewehrschüsse sowie Steine ein Null gefährden können.
Aber trotzdem, ja.
Also ich finde Gewalt auch aus von palästinensischer Sicht auf jeden Fall inakzeptabel, auf jeden Fall. Aber Israel macht sich da auch selbst wieder mal irgendwie, weiß ich nicht, also was soll das? Verstehe ich nicht. Also du machst dir doch wieder nur Feinde, indem du palästinensische Jugendliche erschießt, auch wenn die Gewalt ausgeführt haben. Hast du überhaupt nicht nötig. Die haben es überhaupt nicht nötig. Die haben doch eine super gesicherte Grenze. Kann überhaupt nichts passieren. Verstehe ich nicht.
Aber ich denke mal, das ist schon so ein Symbol an Stärke und ich glaube halt, ich meine, wir haben halt mit Netanyahu halt auch eine Figur an der Spitze der israelischen Politik, die halt über Stärke regiert und die halt nicht sagen kann, naja, lass sie mal machen, wir sind ja safe. So,
sondern also er kann das schon machen. Also ich verstehe schon, ja klar, nicht. Er ist halt ein Arschloch, er macht das halt, ist halt in Ordnung, ist halt seine Art Politik, oder ist nicht in Ordnung, aber ist halt seine Politik, seine Art Politik zu machen. Aber man macht sich, man hilft Hamas so. Hamas Kalkül ist voll aufgegangen, weil Hamas hat jetzt wieder mehr Unterstützung bekommen, die Kritik an der Hamas ist quasi verstummt, weil man sich jetzt wieder auf Israel konzentrieren kann. Und also da geht man politisch, glaube ich, da die Regierung geht da in so eine vollkommen falsche Richtung, finde ich, die nicht nachhaltig ist. Also diesen Protest, diesen Konflikt wird man so einfach nicht gelöst bekommen.
Aber meiner Meinung nach, also bezweifle ich, dass die rechte Partei in Israel ein Interesse daran hat, diesen Konflikt zu lösen, weil sie halt ein Großteil ihres Machtanspruchs genau aus diesem Konflikt ziehen, weil sie halt mit diesem Konflikt
halt, ja, das will ich, ja.
Ja, und damit hast du das, also warum sollte Netanyahu es dann setzen, also warum sollte er so
handeln? Aber ich kann ihn
also,
doch trotzdem dafür kritisieren.
Ja, natürlich, also es war überhaupt nicht gar nicht...
Achso, okay.
Natürlich, aber ich sag ja bloß, warum er so handelt, wie er handelt. Also mir geht's halt nicht darum, dass deine Annahme falsch ist, dass das anders geregelt werden müsste, sondern Netanyahu handelt halt anders, als es wahrscheinlich, sagen wir mal, logisch wäre oder für uns richtig wäre, sondern er handelt halt aus seinem Machtbestreben heraus und da ist dieses Bestreben halt richtig.
Also ich würde sagen, du kannst halt ganz easy, indem du Lebensmittel anfängst, mehr Lebensmittel und mehr Wasser und mehr Strom nach Gaza bringst, als israelischer Staat sozusagen und sozusagen dann guckt mal, so, die Hamas versorgt euch nicht, aber wir können das immer machen, ne? So, wir guckt mal, wir machen jetzt genau das Gegenteil von dem, was euch gesagt wird, wie wir sind. Man muss ja jetzt nicht Zement und Waffen jetzt unbedingt sofort liefern, aber halt Lebensmittel zum Beispiel. Noch mehr als jetzt ohnehin schon. Und das wäre ja vielleicht so eine Sache, wo man sagen könnte, Mensch, wir reichen die Hand sozusagen. Und damit würde man ja die öffentliche Stimmung vielleicht auch eher gegen Hamas drehen, als jetzt gegen Israel. Und ich glaube, das ist so, bin ich ein bisschen traurig, dass bei der letzten Wahl Netanyahu dann leider ja doch so knapp gewonnen hat, oder es geschafft hat, ein Bündnis zusammenzukriegen, weil mit der Zionistischen Union hätte das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Nicht vollkommen, aber ein bisschen. Naja.
Ja.
Der Zug ist ja abgefahren, von daher.
Ja, man muss halt sehen, wie sich das ändert. Die Frage ist halt, ob das wirklich auch, also ich meine, deine Ansichten da in aller Ehren, ich glaube aber halt, dass auch wenn sie weiter Lebensmittel oder so liefern, sie tun es halt jetzt schon, sie sind halt trotzdem verhasst. So, also das ist halt irgendwie so ein, also klar, sie tun es nicht in ausreichendem Maße, aber sie tun es halt so. Und es hat halt irgendwie auch nichts geholfen.
Ja, also aber weil es halt nicht im ausreichenden Maße ist. Ne? Also, und der Großteil wird eben auch von der Westbank gezahlt. Also es ist halt, ich glaube, es ist schon, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine Hand auszustrecken. So. Und selbst wenn die Meinung über Israel sich nicht verbessert, immerhin haben Menschen genug zu essen.
Das ist richtig, aber ja.
Ist doch schon mal was.
Ich fände das als Wert auch schon ziemlich in Ordnung, aber ja. Genau. Ja.
Also es ist halt eine schwierige Situation. Diese Debatte ist halt schwierig und ich finde, bei solchen Punkten gibt es halt ein Stärke- und Schwächeverhältnis auch irgendwie. Bei der Bevölkerung von Gaza ist definitiv hier auf der schwächeren Seite. Und wenn es Menschen besser geht, sind sie tendenziell auch nicht so leicht davon zu überzeugen. Also dann entsteht so ein Hass vielleicht auch weniger oder man kann den Hass irgendwie in Rahmen kriegen. Und wie gesagt, ich glaube einfach, man hat es jetzt irgendwie Ewigkeiten mit Gewalt versucht und es hat halt nichts gebracht. Da muss man jetzt mal was anderes versuchen.
Ja, es könnte halt jetzt durch die neue Lage interessant werden, weil jetzt ja sich gerade schon wieder eine neue Front für Israel aufmacht, dass sie vielleicht deswegen tatsächlich Gaza in nächster Zeit irgendwie anders behandeln. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab heute Nacht einen Angriff auf den Flughafen in Syrien von israelischen Kampfflugzeugen von 2 Stück. Und Russland, Iran und Syrien verurteilen diesen Angriff halt. Und Russland sagt sogar, und auch Iran sagen, ja, Syrien kann darauf reagieren. Und dann könnte es halt passieren, dass man tatsächlich Gaza sein lässt und sich um die neue Front Richtung Syrien kümmert. Was jetzt halt auch nicht gut ist, aber das könnte in gewisser Weise Ruhe für Gaza besorgen.
Also ich würde sagen, dass die Syrien-Geschichte gerade das Einzige ist, was Netanyahu davon abhält, sozusagen den Gaza-Krieg anzufangen mit Bodenoffensive, weil es ja innenpolitisch gerade gar nicht gut läuft für ihn. Mehrere Korruptionsverfahren laufen und deswegen ist die Frage, in welche Richtung er jetzt versucht, das zu kompensieren. Ob das mit einem Syrien-Krieg macht oder mit einem Gaza-Krieg. Gaza-Krieg ist insofern immer eine sicherere Sache, weil das kleiner ist.
Das sind weniger...
So ein Krieg hat halt auch sehr fatale Folgen. Ich habe von Freunden damals gehört, wie fatal es 2014 war, wie an der Uni regelmäßig Leute verschwunden sind plötzlich, weil sie dann von einem Tag auf den anderen eingezogen wurden zur Armee. Und deine Freunde plötzlich, ohne dass du Nachricht bekommen hast, verschwunden waren. Und erst später hast du dann eine SMS mal gekriegt, ja übrigens, ich muss leider jetzt an die Front und ich kann jetzt nicht mehr weiterschreiben, weil ich das nicht darf. Und wie das Leben damals auch verändert hat, gerade an den Universitäten, wo viele junge Leute dann eben verschwunden sind sozusagen. Und leider ja auch über 66 SoldatInnen dann nicht wiedergekommen sind.
Ja, Krieg ist halt scheiße.
Genau.
Ja.
Nicht zu sprechen natürlich von den 900 Zivilisten in Gaza, die natürlich auch gelitten haben. Ja gut, wir müssen das weiter beobachten und hoffen einfach mal, dass es sich in eine friedliche Art und Weise weiterentwickelt und weniger Menschen sterben oder keine Menschen mehr sterben.
Das hoffen wir natürlich auf jeden Fall. Gut, unser drittes größeres Thema ist Namibia, beziehungsweise gab es jetzt am Wochenende, also jetzt, das bedeutet zwischen dem 6. und dem 8. April 2018 einen Kongress in Hamburg, und zwar der transnationale Kongress der Herero und Nama. Und die Herero und Nama, das sind zwei Ethnien aus Namibia. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum fand ein Kongress zu diesen beiden Ethnien in Hamburg statt? Das hat einen ziemlich einfachen Grund, und zwar sind das beide Ethnien, die in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika gelebt haben, also eine Kolonie, die Deutschland besessen hat und an denen der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat. Und deswegen haben diese halt, deswegen gibt es halt immer wieder Kongresse, im Prinzip im Rahmen von der Kolonialgeschichtsaufarbeitung. Und und es wird sich im Prinzip ein bisschen darum gekümmert, dass dieser Völkermord aufgearbeitet wird, zumindest von wissenschaftlicher Seite. Ja. Kurz zu der Kolonie, die ist 1884 einberufen worden und 1885 durch diese große Kongo-Afrika-Kongress, der stattgefunden hat, im Prinzip verfestigt worden. War dann im Prinzip die einzige große Kolonie Deutschlands, nämlich die einzige Siedlungskolonie. Das heißt, die sollte von weißen Europäern, hauptsächlich Deutschen, besiedelt werden und sollte dann ausgebeutet werden und nicht so wie andere Kolonien, wie zum Beispiel Deutsch-Ostafrika oder das Bismarck-Archipel, die im Prinzip nur Besitztümer waren für militärische und wirtschaftliche Sachen, sondern die sollte halt besiedelt werden. Dort wohnten aber halt schon Menschen, wie gesagt, die Herero, die Nama, dann wären da noch die Dara und die Ovambos. Das waren im Prinzip die vier großen Ethnien, die in dieser Region leben, und die haben sich das halt nicht gefallen lassen. Es gab immer wieder Aufstände gegen die deutschen Besatzer, und einer dieser Aufstände, der startete 1904 im Januar. Und zwar, kann man vermutlich sagen, sogar aus so einem gewissen Versehen entstanden. Nämlich, hatten die Herero, beziehungsweise einer der Herero-Anführer, mir ist leider gerade der Name entfallen, es tut mir leid, ich hätte ihn aufschreiben sollen, aber der hatte im Prinzip Angst, dass er festgenommen werden sollte, weil es gab halt so verschiedene Vorfälle, die passiert sind. Unter anderem wurde eine Siedlung überfallen, und man wollte eigentlich mit den Deutschen verhandeln und sagte ihnen aber, sie sollten keine weiteren Kontrollen in die Region schicken. Und genau das Gegenteil haben die Deutschen gemacht, und daraus ist dann ein Krieg entstanden, den die Herero auch am Anfang relativ schnell gewinnen konnten, weil die Truppen, gerade die deutschen Kolonialtruppen, ganz woanders waren. Allerdings durch die Überlegenheit der Truppen, der deutschen Truppen und auch durch militärische Fehler kam es halt tatsächlich dazu, dass es zu einer großen Schlacht kam, nämlich am Waterberg, und dort wurden die Hereros massiv besiegt und abgeschlachtet. Und der Rest der Hereros wurde im Prinzip in die Nama getrieben. In die Namib getrieben. Und die Namib, das ist die trockenste Wüste der Welt. Und es gab den berühmten Befehl des Militärführers von Trotha, der gesagt hat, dass man zwar nicht auf, dass man auf alles schießen solle, was sich bewegt. Und zwar auf Kinder und Frauen nicht direkt, sondern nur über deren Köpfe. Aber man soll sie im Prinzip immer wieder in die Namib zurücktreiben. Und das hatte halt zur Folge, dass ja ein Großteil des Volks der Hereros, man spricht da von 80.000, 90.000 Menschen, in der Namib umgekommen sind. Und die, die nicht umgekommen sind, die wurden in die ersten deutschen Konzentrationslager tatsächlich eingeliefert, die in Deutsch-Südwestafrika entstanden sind und die im Prinzip großenteils an der Küste sind, was wiederum für ein Volk, was aus Inlandsmenschen bestand, auch sehr, sehr schlimm war, weil sich sehr viele Krankheiten ausgeprägt waren, weil sie zu dem Klima nicht gewohnt, weil sie das Klima nicht gewöhnt sind. Man muss dazu sagen, dass Namibia an der Küste sehr, sehr feucht ist. Es regnet zwar quasi nie, aber es gibt immer eine Luftfeuchtigkeit von über 90%. So, und das ist natürlich tödlich. Außerdem waren sie die Lebensmittel, die dort notfalls angeboten waren, nicht gewohnt. Und das hat im Prinzip einen Großteil der Herero getötet. Und Gleiches ist dann 1907 mit dem Aufstand der Nama nochmal ebenfalls passiert. Und diese ganze Geschichte hat sich bis 1908 im Prinzip durchgezogen. Dabei sind sehr, sehr viele Menschen halt, wie gesagt, umgekommen. Man redet von einem der größten, also dem ersten Völkermord. Und dann endete die Kolonialgeschichte 1914, 1915 im Zuge des Ersten Weltkrieges und ist dann im Prinzip aufgrund der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und der Shoah in den Hintergrund gerückt. Und Deutschland hat sich da nicht mehr drum gekümmert. Das Land, in dem der Völkermord stattgefunden hat, war aber auch nicht existent. Also Namibia wurde halt am Ende des Ersten Weltkrieges von Südafrika besetzt und unter die Herrschaft erst der UN, dann unter Südafrika gestellt, dann herrschte dort ein Apartheidsgesetz. Das heißt, die hatten auch kein Interesse an der Aufarbeitung, weil für die waren das ja nur schwarze Untermenschen, die dort gestorben sind. Das hat sie halt alles auch nicht so richtig interessiert. Und erst 1992 ist Namibia unabhängig geworden und dann gab es im Prinzip so eine Aufarbeitung, die stattgefunden hat. Allerdings nur von namibianischer Seite. Also Deutschland redet sich dann immer damit raus, dass sie zwar ganz viel Entwicklungshilfe in Namibia leisten und auch Militärhilfe, aber es gab zum Beispiel nie eine Entschuldigung. Und die Anerkennung fand auch erst 2005 unter Vicerek Zoll auf jeden Fall. Genau, die damalige Entwicklungsministerin der SPD, Vicerek Zoll, hat als erstes überhaupt darüber geredet, dass Deutschland eine Verantwortung für diesen Völkermord hat. 2015 wurde das auch von der Bundesregierung anerkannt. Allerdings gab es nie eine Entschuldigung und auch keine Entschädigung gegenüber der Herero und Nama. Und halt auch so eine richtig klare Anerkennung gibt es irgendwie immer noch nicht. Deswegen haben sich 2017 die Nachfahren der Ermordeten im Prinzip entschieden, Deutschland zu verklagen. Und das läuft jetzt auch, dieses Verfahren. Und zwar wird Deutschland vor dem UN-Gerichtshof, Strafgerichtshof verklagt, um im Prinzip für diesen Völkermord verurteilt zu werden. Ja, genau. Und das ist im Prinzip das Interessante, was da jetzt gerade passiert. Und sie sagen auch aktiv, sie haben für diesen Kongress Hamburg gewählt, weil Hamburg war im Prinzip der Ort, von dem die deutschen Kolonialtruppen oder Schutztruppen, wie sie genannt wurden, nach Namibia oder Deutsch-Südwestafrika verschifft wurden. Und das ist so ein ziemlich historischer Ort. Und dort ist unter anderem auch Trotha, also der Mensch, der hauptverantwortlich für diesen Völkermord ist, begraben. Und tatsächlich wurde erst vor 3 Wochen an seinem Grab im Prinzip ein Schild angebracht, wo dieser Völkermord erwähnt wird. Der lag da halt tatsächlich fast 100 Jahre in diesem Grab, ohne dass da irgendwas, dass da überhaupt darauf hingewiesen wird, dass dieser Mensch an einem Völkermord schuldig gemacht ist. Jetzt wollte ich noch die beiden Namen erwähnen, die ich vorhin vergessen hatte. Also der Herero-Anführer hieß Samuel Maharero und der Nama-Anführer, der ist auch ein bisschen bekannter, das ist Hendrik Witboy. Genau, der ist auch auf allen Geldscheinen in Namibia abgedruckt worden, zwischenzeitlich mal. Ja, hast du noch Fragen dazu?
Ist auf jeden Fall sehr interessant und die deutsche Bundesregierung, werden wir sehen, ob die ihre Position da nochmal verändert.
Ja, besonders, also ich bin halt, also ich meine, das nutzte ja unter anderem der Herr Erdogan mal dafür, um im Prinzip gegen die Bundesregierung zu schießen, nämlich im Zuge des zweiten großen Völkermords des 20. Jahrhunderts, nämlich der Ermordung der, ach verdammt, mir fehlt gerade.
Der Armenier,
meinst du? Ja, genau, der Armenier, hat er ja mal gesagt, naja, der Bundestag verurteilt zwar den Völkermord in den Armenien, aber zu dem Völkermord der Herero und Nama schweigt er. So, und das ist halt eine offene Flanke in der deutschen Außenpolitik. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ja. Die halt von solchen Arschlöchern wie Erdogan auch genutzt werden kann. Und also, das Interessante ist, ich schreibe halt gerade eine Hausarbeit dazu, deswegen konnte ich das auch gerade relativ aus dem Stegreif erzählen hier. Und es ist ein super interessantes und spannendes Thema auch, wie das Ganze damals in der Presse aufgenommen wurde und so. Ja, aber genug dazu. Sehr interessantes Thema. Falls ihr aber dazu mehr lesen wollt, empfehle ich Jürgen Zimmerer. Der hat verschiedene Bücher dazu geschrieben. Genau, unter anderem ein Buch, was so einen historischen Zyklus aufmacht, der bis hin in das Deutsche Reich und die Shoah zur Shoah führt.
Genau, ist definitiv eine Linie der Kontinuität sichtbar.
Ja, die Rassen, also der klare Rassismus und ist halt auf jeden Fall sichtbar und Völkermord zu Völkermord ist halt schon, ja.
Dann kommen wir, glaube ich, zu unseren Kurznews.
Genau. Du wolltest ja nichts mehr dazu sagen, aber ich dachte, die erste ist vielleicht doch eine.
Ja, die kann ich ja vielleicht vortragen, dann sagst du dazu nichts.
Ja.
Ja, also wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich weiß es nicht.
Nee, wir hatten nur drüber getwittert.
Okay. Es gab auf jeden Fall Wahlen ja in Costa Rica. Carlos Alvarado ist gegen seinen Namensvetter Fabricio Alvarado angetreten. Ist auf jeden Fall kompliziert, halten beide den gleichen Nachnamen. Und der Carlos hat auf jeden Fall gewonnen. Er ist der liberale Kandidat gewesen, der jetzt gegen einen evangelikalen, erzkonservativen christlichen Kandidaten angetreten ist und hat die Wahl doch relativ deutlich gewonnen mit über 60%. Hauptthema der Wahl war nicht sowas wie Arbeitslosigkeit oder so, sondern die Legalisierung der Ehe für homosexuelle Paare. Und die bleibt jetzt bestehen, so wie sie Alvarado quasi die ganze Zeit auch durchsetzen wollte. Das wollte sein Gegenkandidat verhindern. Genau, das ist auf jeden Fall erstmal eine positive Nachricht.
Genau, dann eine sehr negative Nachricht. Gestern gab es einen erneuten Giftgasangriff oder zumindest wird das von den westlichen Medien so porträtiert. Also man kann es nicht genau sagen, ob es schon passiert ist. Und zwar ein Chlorangriff auf Ost-Ghuta, das ist die Hochburg der Opposition, der islamistischen Opposition. Genau, und Donald Trump hat daraufhin damit gedroht, dass Assad dafür einen großen Preis zahlen muss, wegen diesem Giftgasangriff. Russland und der Iran behaupten, dass dieser Giftgasangriff überhaupt nicht existiert hat.
Genau. Israel hat ja schon reagiert mit einem Angriff auf Homs.
Genau.
Ist die Frage, ob das eine Reaktion darauf war oder nicht. Hast da noch was aus Südafrika, zwei Sachen mitgebracht?
Genau. Zum einen, Präsident Zuma muss sich jetzt, der ehemalige Präsident Zuma, muss man ja Gott sei Dank mittlerweile sagen, muss sich jetzt verschiedensten 16 Korruptionsanklagen muss er jetzt durchstehen im Prinzip oder muss er sich verantworten für seine Taten. Das ist das eine. Und zum anderen ist Winnie Mandela, die eine große Anti-Apartheidskämpferin und Frauenrechtlerin in Südafrika, leider letztens gestorben.
Aber ich glaube normal. Also
ganz normal.
Aus natürlichen
Gründen. Halt einfach,
die war einfach alt.
Ja. Ich glaube, sie war 89 oder 90 oder so. Ja. Genau. Dann haben wir noch einen Wechsel in an der Staatsspitze von Sierra Leone. Sierra Leone ist eins dieser Länder, die sehr bekannt dafür waren für ihren großen Bürgerkrieg. Und jetzt ist ein ehemaliger Militärführer, nämlich Julius Mada Bio, gewählt worden. Es gab wohl einige Unregelmäßigkeiten, aber man kann das, glaube ich, erstmal als positiv betrachten, weil er war 1996 schon mal Staatsführer, damals nicht über den demokratischen Weg, aber er hat den Weg in die Demokratie im Prinzip geöffnet damals.
Das klingt doch schon mal gut. Dann gibt es eine Nachricht aus Brasilien. Der ehemalige Präsident Lula da Silva von der Arbeiterpartei ist jetzt 12 Jahren Haft verurteilt worden und musste jetzt auch seine Haftstrafe antreten. Das hat er dann auch gemacht, ich glaube ein paar Tage verspätet.
Ja.
Weil er irgendwie keine Lust hatte, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt im Gefängnis und wird die nächsten 12 Jahre, zumindest falls er nicht früher freigelassen wird, in Haft verbringen.
Genau.
Er kann nicht wieder Präsident werden.
Genau, also aber er ist halt immer noch der Führende in den Umfragen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Mit ein bisschen Glück können wir dazu tatsächlich demnächst mal jemanden interviewen. Und dann als letztes eine sehr absurde Meldung. Australien hat Somalia und den Südsudan von seinem Flüchtlingsprogramm ausgenommen. Man muss jetzt sagen, Somalia ist halt zum Beispiel das Land, was wahrscheinlich als das instabilste Land der Welt gilt. Also zumindest auf einer Ebene
wenn man so zuhört, wie es in Deutschland in den letzten Monaten war, hat man das Gefühl, Deutschland wäre instabil gewesen, aber Somalia ist dann doch natürlich noch
nicht. Genau, also es ist ein Land mit verschiedenen Konflikten, unter anderem mit der Al-Shabaab. Und ja, aber trotzdem hat man sich wohl in Australien entschieden. Australien hat ja eh so eine konservative, rechtsgerichtete Regierung, die auf Flüchtlinge eh nicht so steht. Und die haben entschieden, diese beiden Länder, die beide sehr, eigentlich sehr unter Krieg und Bürgerkrieg leiden, aus dem Flüchtlingsprogramm herauszustreichen, da sie, eine Begründung gibt es eigentlich nicht. Sie sind halt der Meinung, die sind jetzt sicher. Und das betrifft viele Geflüchtete, die in Camps in Kenia und in anderen Ländern um diese beiden Länder herum leben, die Ausreiseanträge nach Australien gestellt haben. Also sogenannte geregelte Migration.
Das sind so UN-Programme, die relativ normal sind, sag ich mal, oder die sonst. Also die passieren häufiger. Es sind nicht besonders viele Menschen, die dadurch umgesiedelt werden, aber ein paar. Aber Australien ist ja bekannt durch seine sehr problematische Flüchtlingspolitik mit Lagern in Papua-Neuguinea und Nauru, wo Menschen in Abschiebehaft sitzen, über Jahrzehnte teilweise, ohne Zugang zu Anwälten, Rechtsstaatlichkeit etc., weil sie eben in Diktaturen auf Inselstaaten sind, faktisch. Aber Menschen werden halt einfach festgesetzt für viele, viele, viele Jahre ohne Möglichkeit überhaupt auch zurückzukehren in ihre Heimatländer, wenn sie das überhaupt wollen. Die sind einfach im Knast.
Ja. Und dann, ich probiere mir das anzugewöhnen, einen positiven Abschluss zu setzen. Man hat 9 neue Arten im Amazonas gefunden und darunter eine schöne, süße, neue Eulenart. Ist das nicht schön?
Das klingt doch schön, genau.
Ja, wahrscheinlich stirbt sie bald aus, weil wir da ja, aber ja. Positiv, neue Eule. Wie
positiv? Du sagst, du willst was Positives sagen. Du sagst, sie sterben wahrscheinlich bald aus.
Positiv, neue Eulen. Ja, gut.
Die wahrscheinlich bald sterben. Sehr gut.
Wir wünschen euch viel Spaß.
Ich gucke mir jetzt erstmal die Eulen an und ihr vielleicht auch. Wir verlinken es.
Es sind ganz viele Frösche dabei, aber ich finde Frösche nicht so geil. Eulen sind cooler.
Oh ja, jetzt habe ich die Eule gesehen, genau. Ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ciao.